Ja, guten Morgen. Wir probieren heute etwas Neues. Ja, für den einen zieht es, für den anderen ist es erfrischend. So ist das Leben. Wir haben heute ein nicht weniger kontroverses Thema, und zwar rund um Kinder, Eltern, Familie, zwischenmenschliche Beziehungen. Und deswegen sind wir auch heute zu zweit. Hier neben mir steht Astrid Nelle. Sie ist Psychotherapeutin und sie hört und liest manches ganz anders als ich in der Bibel. Und deswegen ist es so wertvoll, dass wir uns heute Morgen ergänzen dürfen mit einer ganz neuen, anderen Perspektive. Lass uns direkt einsteigen. Familie ist uns allen bekannt, mehr oder weniger, in irgendeiner Form. Wir haben alle Eltern, wir wurden von irgendjemandem geboren und von irgendjemand erzogen. Meistens stimmt das überein, manchmal auch nicht. Aber kennen tun wir das eigentlich alle. Und heute geht es um diese Eltern-Kind-Beziehung. Und dabei ist es ganz egal, ob du aus einer heilen Familie kommst, aus einer Patchwork-Familie, ob du wohlbehütet aufgewachsen bist oder so ein sogenanntes Scheidungskind. Heute geht es um den Ist-Zustand. Und all das soll erstmal keine Rolle spielen. Denn egal, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wir haben alle eine gewisse Vorstellung von, wie Familie funktioniert, wie die perfekte Familie auszusehen hat, also all das, was wir nicht erlebt haben. Und man könnte es anders sagen, wenn wir an Familie denken, kommen bei uns verschiedene Sehnsüchte hoch. In meiner Familie wünsche ich mir, dass Familie ein Ort der Harmonie ist, wo das Miteinander funktioniert, ne? Also nicht dysfunktional, sondern eine funktionale Familie. Ein gutes, in irgendeiner Art liebevolles Miteinander, wo die Eltern sich miteinander verstehen und nicht andauernd streiten. Familie als ein Rahmen von Geborgenheit, ein Ort des Schutzes, wo ich sein kann, wie ich bin, mich nicht verstellen muss. Wenn ich an Familie denke, dann denke ich an einen Ort, wo Ruhe und Ordnung herrscht und die Kinder tun, was ich ihnen sage.
Wenn das so einfach wäre. Und auch hier sind wenig Konfis im Moment. Also ich bin ziemlich sicher, die würden dir alle vehement widersprechen. Und es wäre schrecklich, wenn das jetzt so das Einzige wäre, was rüberkommt. In der Kirche wird gesagt, das ist hilfreich.
Jetzt hören wir dich gleich.
Okay. Also, wenn das das Einzige wäre, was rüberkäme, dass Ruhe und Ordnung herrschen muss, fürchte ich, würden wir viele jetzt verlieren. Deine Tochter ist noch ziemlich klein und mit ihren 1,5 Jahren braucht sie genau das, dass du weißt, wo es lang geht, du und deine Frau. Und sie braucht sicheren Halt, sie braucht, dass ihr ihr vorlebt, so ist es richtig und so nicht. Aber mit zunehmendem Alter der Kinder reicht das nicht mehr aus. Da ist die Welt nicht mehr so schwarz und weiß. Und unsere Kinder brauchen von uns nicht nur Grenzen und klare Vorgaben, sondern auch Freiheit und müssen sich austesten dürfen. Und wir als Eltern, wir bleiben für sie verantwortlich, bis sie erwachsen sind. Mindestens bis sie volljährig sind, finanziell ja oft noch weit darüber hinaus. Und wir haben gefragt, also das Oberthema ist ja, können Eltern und Kinder Freunde sein? Aber Freundschaft setzt voraus, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Und das ist in einer Beziehung zwischen Eltern und Kindern erstmal so nicht der Fall. Nach der Ablösung der Kinder, wenn sie dann tatsächlich mal ganz auf eigenen Füßen stehen und sind wirklich frei und können frei wählen, wie sie ihren Eltern begegnen, da mag das anders sein. Und dann kann ein freundschaftlicher Umgang zwischen den Generationen wachsen, wenn es von beiden Seiten gewünscht wird. Und dann, wenn wir weiterdenken im Lebenslauf, kann es sich nochmal umkehren, wenn die Eltern alt werden, vielleicht pflegebedürftig, vielleicht darauf angewiesen, dass die Kinder die Entscheidungen treffen und die Verantwortung übernehmen. Das heißt, es gibt nicht die eine Situation und nicht die eine Phase, für die alles stimmt. Und dann hängt es auch noch davon ab, welchen Charakter und vielleicht auch welches Geschlecht die eigenen Kinder haben. Du hast eine kleine Tochter, ich habe zwei Söhne im Alter von 15 und 17. Das ist auch noch mal ganz anders. Schauen wir doch mal im Evangelium nach. Bei der Vorbereitung ist mir die Geschichte, die Begegnung von Jesus und Maria auf der Hochzeit zu Kana eingefallen. Wir lesen hier: In dem Dorf Kana in Galiläa wurde eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Das heißt, Jesus und Maria scheinen eine eigene Beziehung zu den Brautleuten gehabt zu haben. Und abgesehen jetzt mal von dem denkwürdigen Wunder, schließlich wurden immerhin 600 Liter Wasser in köstlichen Wein verwandelt, und abgesehen von der prophetischen Bedeutung, die dieses Wunder auch hatte, ich denke, Johannes hat sich was dabei gedacht, dass das das erste Wunder ist, das er erzählt, will ich heute mal ganz bei der Beziehung zwischen Mutter und Sohn bleiben. Kommt Maria auf Jesus zu? Es ist kein Wein mehr da. Wie mag sie das wohl gemeint haben? Sagt sie einfach über sich: Ach, ich hätte eigentlich so gerne noch ein Glas Wein getrunken. Oder sagt sie etwas über die Beziehung zwischen sich und Jesus aus: Ich traue dir zu, dass du was daran ändern kannst. Oder schüttet sie ihm so wie einer Freundin oder einem Freund ihr Herz aus und sagt: Ach Mensch, die haben sich so viel Gedanken gemacht in der Hochzeitsvorbereitung und jetzt ist da echt was schiefgelaufen. Vielleicht aber ist auch ein Appell drin. Jetzt tu doch was, rette die Feier. Was hört Jesus? Und was macht das mit ihm? Maria geht auf jeden Fall zu den Dienern und sagt ihnen schon mal prophylaktisch: Was er euch sagt, das tut. Jesus aber sagt zu ihr: Schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Oder bei Luther noch krasser: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Fabian hat mir erklärt, dass dieses Frau an dieser Stelle also nicht so ein despektierliches Alte, lass mich in Ruhe, ist, sondern ein respektvoller Titel und Distanz ausdrückt. Und Jesus spricht auch an anderer Stelle im Neuen Testament Frauen mit diesem Titel an. Aber es ist eben distanziert und damit verbittet sich Jesus eine unangemessene, eine zu große Nähe und eine Einmischung seiner Mutter. Also implizit könnte das heißen, auf der Beziehungsebene: Maria, Mutter, Frau, ich bin nicht deine Freundin oder dein Freund, bei dem du dich jetzt auslassen kannst. Vielleicht informiert er sie auch: Ich bin nicht mehr dein kleiner Sohn, der immer das tut, was du erwartest. Er sagt über sich selbst: Ich habe eine eigene Agenda, ich habe einen eigenen Weg, ich habe meine eigene Berufung. Ich gehorche nicht mehr nur euch, meinen leiblichen Eltern. Und vielleicht steckt auch ein Appell an Maria in dieser Abgrenzung drin. Hör doch auch du darauf, was Gott von dir und von uns will. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit. Wie kommt es dann dazu, dass Jesus den Dienern doch den Auftrag gibt, Wasser in die Krüge zu füllen, der dann zu Wein wird? Hallt vielleicht doch das Wort seiner Mutter in ihm nach und er kommt dann nach einer inneren Rücksprache mit seinem himmlischen Vater darauf zurück? Oder Fabians Idee war, die Diener sind, nachdem Maria sagte, was er euch sagt, das tut, vielleicht zu Jesus gekommen, haben gesagt: Was sollen wir denn jetzt tun? Es bleibt offen. Und ich bin sicher, dass eure Beziehungserfahrungen mit euren Kindern und euren Eltern prägen, wie ihr diese Begegnung im Moment wahrnehmt. Jesus war hier schon ein erwachsener Mann. Und Jesus fand auch nicht nur seiner Mutter gegenüber, sondern auch seinen engsten Freunden gegenüber manchmal sehr deutliche Worte der Abgrenzung. Und ich denke, bei euch und bei ist es ähnlich wahrscheinlich wie bei uns, dass es zwischen Eltern und den noch jüngeren, noch nicht erwachsenen Kindern oft ähnliche Auseinandersetzungen gibt. Schon in der Trotzphase sagen manchmal die Kleinen, immer willst du der Bestimmer sein. Und in der Pubertät sind die Worte manchmal noch viel drastischer. Und manchmal sind wir Eltern dann so müde zu streiten und uns wieder auseinanderzusetzen und erneut zu erklären, warum diese Grenze immer noch Bestand haben soll. Und wir versuchen, diese Diskussionen zu vermeiden, indem wir dann sagen, okay, mach's halt so. Oder indem wir versuchen, eine Freundin-Ebene zu unseren Kindern zu finden. Als Psychotherapeutin möchte ich dazu zu bedenken geben, dass unsere Kinder uns zuerst als Vorbilder brauchen und später auch als Sparringpartner, als Reibungsfläche, als jemanden, der ihnen den Widerstand gibt, an dem sie sich schärfen und kraftvoll werden können. Wir müssen es lernen, als Eltern auszuhalten, wenn uns unsere Kinder scheinbar nicht mehr mögen, damit sie nicht den Respekt vor uns verlieren. Und meistens spüren Kinder und Jugendliche viel klarer, dass sie so eine echte Freundschaft im engeren Sinn mit den Eltern zumindest nicht in allen Facetten wollen. Viele meiner Patienten haben darunter gelitten, dass ihre Eltern sie zu ihren Vertrauten gemacht haben und mit ihnen Dinge besprochen haben, die besser in die Paarbeziehung unter den Eltern oder in eine freundschaftliche Beziehung mit einem Freund, einer Freundin gehört hätten. Denn da verschieben sich die Rollen und das hat den Preis, dass die Kinder nicht wirklich Kinder sein dürfen, zumindest in diesen Aspekten. Nach der Hochzeit, so heißt es hier, ging Jesus für einige Tage mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Das heißt, ihre Beziehung hat das ausgehalten, diese klare Abgrenzung und diese Konfrontation. Und dass Jesus eben nicht gleich getan hat, was seine Mutter wollte. Beide, Jesus und Maria, sind einander eng verbunden geblieben. Maria folgt ihm immerhin bis unters Kreuz. Und trotzdem blieben beide eigenständig. Und zunehmend hat sich ihr Miteinander nicht mehr darüber definiert, dass Maria die Mutter und Jesus der Sohn war, sondern Maria folgte Jesus nach. Jesus, dessen Auftrag es war, Menschen mit seinem himmlischen Vater in Kontakt zu bringen. Sie folgt ihm nach und er übernimmt die Führung. Halten wir Kinder es aus, wenn wir merken, wir werden plötzlich unseren Eltern ein Stück überlegen, wir lassen sie an manchen Stellen hinter uns und sie wissen gar nicht mehr unbedingt überall besser, wo es für uns lang geht? Und als Eltern halten wir das aus, wenn unsere heranwachsenden Kinder uns in manchen Bereichen überflügeln?
Dieser Gedanke des Rollenwechsels halte ich an der Stelle für ganz wichtig, denn da gehört Größe dazu, um diesen Rollenwechsel zu verändern. Zum einen für das Kind, weil mir auf einmal bewusst wird, ich trage auf einmal mehr Verantwortung. Viele Leute denken nicht so weit, aber das ist ein wesentlicher Punkt. Aber Größe seitens der Eltern, die diesen Prozess ja sehr bewusst mitgehen. Ich möchte aber nochmal zurück zu der Hochzeit Kana. Die Stelle haben wir sicher schon öfters gelesen und dann freuen wir uns alle über das Wunder und wir stolpern immer wieder aber über diese Auseinandersetzung. Jesus und seine Mutter. Und jetzt ist uns bekannt, das Neue Testament macht sehr deutlich, Jesus wird als der Schuldlose, der Sündlose, der Vollkommene dargestellt, der sich nichts hat zu Schande kommen lassen. Und dennoch wissen wir, spätestens aus dem Konfi-Unterricht, da gibt es diese Stelle, 10 Gebote, die da heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und spätestens da kommt dieses komische Gefühl in uns auf, was ist denn da passiert? Mein zweiter Gedanke ist, naja gut.
Du meinst, was ist da passiert, hat er sie wirklich noch geehrt?
Ja, genau. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der zweite Gedanke, der in mir hochkommt, ist, vielleicht sieht seine Eltern Ehren ganz anders aus, als viele Menschen annehmen. Ich glaube, die Frage stellt sich zwangsläufig, wie geht das, Vater und Mutter ehren? Denn wir müssen ja auch ehrlich sein, wir haben nicht makellose Eltern. Wir haben alle schlechte Erfahrungen mit unseren Eltern gemacht, der eine schlechter als der andere. Aber die meisten von uns haben auch gute Erfahrungen gemacht. Und in dieser Spannung bewegen wir uns ja, wenn es um diese Frage geht. Und in dieser Spannung stellt man sich die Frage, wie kann ich meine Eltern ehren? Ich möchte kurz mal darauf eingehen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, alles zu tun, was die Eltern einem sagen. Es bedeutet nicht, die Eltern hoch zu bejubeln, als wären sie Heilige, obwohl sie es nicht sind. Und es bedeutet auch nicht, sich immer wieder Situationen auszusetzen, in denen man verletzt wird oder in Situationen zu verharren, an denen man Schaden nimmt. Das ist vielleicht eine falsche Form des Ehrens. Darum geht es nicht. Gott will nie, dass wir uns selber schädigen durch unser eigenes Verhalten. Aber das Gebot ist übrigens auch nicht an 7- und 8-Jährige gerichtet, damit man mit Hilfe des Glaubens Gehorsams einfordern kann. Das ist etwas ganz Wesentliches. Die Zielpersonen waren Erwachsene. Und wenn ich also gesagt habe, man soll nicht alles tun, was die Eltern von einem wollen, natürlich, das ist für Erwachsene nicht gesund. Was könnte es also bedeuten, die Eltern zu ehren? Vielleicht die Eltern trotz allem mit Respekt zu behandeln. Ihre Würde, die sie als Menschen haben, zu bekräftigen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein sehr schwerer, schmerzhafter Gedanke. Vielleicht nicht über sie zu lästern und auch nicht immer, wenn es auch nur im Entferntesten um das Thema der Eltern geht, allen und jedem all das zu erzählen, was einem die Eltern angetan haben. Auch dafür gibt es sicherlich Raum, aber nicht immer und überall und jedem. Dazu gehört sicher auch, ihnen zu vergeben. Vergebung ist in dem Sinne erstmal eine bewusste Willensentscheidung. Zu sagen, ich rechne ihnen ihre Schuld nicht mehr an. Ob das Emotionale dann damit in Einklang kommt, das ist nochmal eine andere Frage. Und dann kann es durchaus sein, dass man mit diesem emotionalen Konflikt, den man noch hat, doch nochmal in eine Therapie gehen sollte. Aber zu dem Vergeben gehört auch, eine Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, und ich will gemäß meiner Entscheidung jetzt handeln. Wie verhalte ich mich ihnen gegenüber? Wie gesagt, es bedeutet nicht, mich immer wieder in Situationen reinzuversetzen, wo ich verletzt wäre. Darum geht es nicht. Aber wie verhalte ich mich? Vielleicht bedeutet es auch erstmal, sich überhaupt die Frage zu stellen, wonach würden meine Eltern sich oder wodurch würden sich meine Eltern überhaupt geehrt fühlen? Unser Untertitel der Predigt, wie können Beziehungen in der Familie gelingen? Diese schwierige Frage versucht Paulus in seinem Epheserbrief zu beantworten, in den Kapiteln 5 und 6. Und die wirken auf uns im 21. Jahrhundert oft sehr fremd, irgendwie gezwungen, eigenartig. Wir haben sogar teilweise eine starke Abneigung dagegen, weil diese Stellen wurden über die Jahrhunderte so missbraucht wie kaum andere. Das ist eben die Passage, wo es um die Unterordnung in der Ehe geht. Und das würde ich gerne mal in der Predigt für sich betrachten, da haben wir nicht den Raum. Aber ich würde es gerne zusammenfassen, was Paulus sagt. Beziehungen und Familien können gelingen, wenn wir uns an Jesus orientieren. Wenn wir uns so von Gott umgestalten lassen, dass wir den Charakter Jesu annehmen. Dass wir beginnen, das zu tun, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Das, was Jesus uns in den Evangelien vorgelebt hat. Und das hat sogar noch einen schönen Nebeneffekt. Wenn wir uns von Gott zurecht lieben lassen, wenn wir unsere Verletzungen heilen lassen, dann geben wir sie nicht mehr an die nächste Generation weiter. Die Willkommen daheim Übertragung gibt die Worte von Paulus so wieder. Wenn in einer Familie Jesus das Sagen hat, dann fällt es den Kindern auch leichter, ihren Eltern gerne zu gehorchen. Doch auch so rate ich euch, Kinder, gehorsam zu sein. Denn ihr erfüllt damit das einzige Gebot, das eine Verheißung enthält. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut ergeht und du lange auf Erden lebst. Auch ein interessanter Gedanke, den wir heute nicht ausführen können. Euch Väter aber ermahne ich, eure Kinder durch euer Verhalten nicht verbittert oder mutlos zu machen, sondern erzieht sie liebevoll und konsequent. In diesem Satz greift die Hoffnung für alle nochmal auf mit einem anderen Akzent. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Und dann geht es weiter. Vor allem vergesst nicht, dass sie euch nur für eine bestimmte Zeit anvertraut sind und eigentlich Christus gehören. Das ist ein interessanter Gedanke. Was wäre, wenn jetzt einer von euch, den ich noch nicht so gut kenne, auf einmal irgendetwas sieht und kommt und meiner Tochter mal so richtig sagt, so nicht. Und irgendwie kriege ich das mit und ich merke, so würde ich mit meiner Tochter nicht reden. Ich glaube, dann hätten wir erstmal eine Auseinandersetzung miteinander, wo ich sage, hallo, das ist mein Kind. Und dieser Gedanke, dass unsere Kinder eigentlich Christus gehören. Ich stelle mir vor, Gott schaut uns manchmal so an und sagt, Moment, das ist eigentlich mein Kind. Können Eltern Freunde sein? Oder genauer gefragt, können Eltern ihren Kindern gegenüber Freunde sein? Können Eltern mit ihren Kindern und Kinder mit ihren Eltern befreundet sein? Aus theologischer Sicht würde ich sagen, jein. Ja und nein. Also ja, liebe Eltern, es ist sinnvoll und erstrebenswert, einen freundlichen und auch einen freundschaftlichen Umgang mit euren Kindern zu haben und auch danach zu suchen. Es geht ja nicht darum, immer irgendwie als alleinherrschende Despoten aufzutreten, immer Recht zu haben, sich nie entschuldigen zu müssen. Nein, nein, das ist schon richtig, freundlich und freundschaftlich. Aber seid euch eben zuerst eurer Aufgabe bewusst. Du bist nicht in erster Linie Freund deiner Kinder, sondern du bist zuerst Vater und Mutter. Und auch, das ist die eine Richtung, von Seiten der Kinder her möchte ich noch was sagen, an die Jüngeren unter uns. Vielleicht gerade ihr, die ihr noch zu Hause wohnt. Ihr verbringt mit euren Eltern so viel Zeit wie kaum sonst jemand. Kennt ihr aber eure Eltern? Wisst ihr, was sie bewegt? Wo sie vielleicht bedrückt sind oder was sie glücklich macht, außer vielleicht das selbst angemalte Osterei, was man denen so gibt. Diese Frage musste ich mir als Jugendlicher stellen und ich habe gemerkt, obwohl ich so dachte, ja, ist eigentlich alles ganz gut und ich habe ein relativ freundliches und freundschaftliches Verhältnis zu meinen Eltern, habe ich gemerkt, auf diese Fragen habe ich gar keine Antwort. Das hat einen Prozess in mir angestoßen. Möchte ich einfach mal den Gedanken im Raum stellen, um ihn mitzunehmen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese steilen Worte von Paulus hört, dass der Maßstab für unsere Beziehung in der Familie die Liebe Gottes zu uns ist und die Hingabe von Jesus am Kreuz. Also ich fühle mich oft unzulänglich. Ich komme nirgends in meinem Leben so oft an meine Grenzen, wie gerade in der Erziehung meiner Kinder und in der Beziehung zu meinen Kindern. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige hier. Und oft denke ich, angesichts dieses Anspruchs, den ich dann ganz schnell höre, ich bin nicht geduldig genug, ich bin in manchen Situationen nicht liebevoll genug, mir die 25. Sportinformation meines Sohnes am selben Tag noch anzuhören. Ich bin manchmal auch nicht mehr konsequent genug, weil ich schon so mürbe bin. Und wie schwer ist es oft für mich als Mutter, auch so pubertäre Zurückweisungen zu ertragen. Und dann fällt mir manchmal ein, dass es Gott mit uns ganz genauso geht. Er steht da als Vater, bereit, uns seine ganze Liebe zu schenken, ist da, möchte Zeit mit uns verbringen und wir sagen, ach nö, hab gerade keinen Bock, ich mache jetzt gerade erstmal was ganz anderes. Oder ich frag einfach nicht mehr nach dem, was ihn interessiert. Und dennoch bleibt sein Ja zu mir, zu uns bestehen. Das gibt mir Trost und also Trost zu wissen als Mutter, sicher für dich auch als Vater, er weiß, wie ich mich fühle. Und auch wenn ich gucke, wie es mir als Kind gegenüber meinen Eltern geht, wie oft habe ich darunter gelitten, wenn meine Eltern mich nicht gut verstanden haben oder ich mich nicht um meiner selbst willen so geliebt und angenommen fühle, wie ich bin. Aber Gott sei Dank, wir sind seine Kinder und wir sind nicht allein auf die Liebe unserer Eltern angewiesen. Unser himmlischer Vater hat sein Kostbarstes für uns gegeben. Und dann trösten mich die Worte von Paulus, der darauf verweist, liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Christus ist für euch gestorben, hat sich für euch hingegeben. Er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, aus diesem Liebestank darf sich meine Liebe speisen und neu füllen lassen. Und er hat auch eine Lösung für unsere Schuld, für das, was wir als Eltern und als Kinder einander schuldig bleiben.
Lass uns beten. Herr himmlischer Vater, ich möchte heute Morgen wirklich für jeden hier beten, denn wir alle sind ein Kind von irgendjemandem und viele von uns sind auch Eltern. Herr, du weißt, dass das alles nicht so leicht ist. Herr, wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass wir von unseren Eltern in irgendeiner Form verletzt wurden. Und Herr, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns heilst, wo wir verletzt wurden, wo wir keine gute Kindheit hatten oder wo wir schlechte Erinnerungen haben. Herr, heile unser Herz und heile auch unsere Erinnerungen.
Und schenk du uns als Eltern Weisheit und Hilfe, auch mit den schwierigen, belastenden Situationen umzugehen. Und hilf du uns, unseren Kindern zu vermitteln, wie wertvoll sie uns sind und dass wir wissen, du hast sie uns anvertraut.
Ja, und du kennst auch unsere Realität in unseren Familiengeflechten. Und ich möchte dich bitten, lass es sein wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns deine göttliche Perspektive. Schenk uns die Lösungen, die wir brauchen. Schenk uns die Geduld, diese Früchte des Geistes, die aufgezählt werden. Geduld, Liebe, Langmut und so weiter, Herr.
Und wir bitten um Versöhnung für alle Angespannten, alle von Schuld belasteten Familienbeziehungen hier in unserer Gemeinde. Wir sind auch deine Kinder. Hilf du uns, gute Kinder zu sein und uns als Eltern.